Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Jo Lücke. Sie ist Politik- und Volkswissenschaftlerin, freiberufliche politische Bildnerin und Speakerin im Bereich Equal Care und Care Economy. Sie hat zwei Kinder, sie ist eine der Stimmen im deutschsprachigen Raum zum Thema Care-Arbeit und im letzten Jahr erschien ihr Buch Fürsorge. Das ist ein richtiger Banger für mich, der in diesem Jahr vielleicht noch wichtiger werden wird als im Erscheinungsjahr. Jo, schön, dass du da bist. Wir werden in 30 Minuten niemals die Fülle der Themen aus dem Buch besprechen können, aber sicher einiges, was uns auch aktuell umtreibt. Schön, dass du da bist. Hi.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, was fangen wir an?
Ja, ich weiß gar nicht. Das ist vielleicht gerade zu aktuell, aber also ich bin noch ganz weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, hier in Österreich wird gerade über eine Herdprämie diskutiert, wahrscheinlich hast du das mitbekommen. Das bringt uns ja wieder viele Schritte zurück von dem Ziel, das du mit auch deinem Buch anstrebst. Oder was sagst du? Was passiert?
Ja, ohne da jetzt ganz ins Detail dieser speziellen Debatte gehen zu wollen, habe ich ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Herdprämie tatsächlich. Denn auf der einen Seite ist der Anreiz für Frauen, zu Hause zu bleiben, natürlich jetzt nicht unbedingt stärker zu betonen, als wir das sowieso schon haben. Denn in vielen Fällen ist ja aufgrund der Sozialisation, aufgrund des Verantwortungsgefühls, ist sowieso schon automatisch so, dass Frauen zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite ist die Herdprämie ja auch eine Form der Wertschätzung und Wertschätzung von Sorgearbeit, die ansonsten sehr viel und sehr häufig zu kurz kommt. Sorgearbeitende sind ja total schlecht abgesichert sozial, also die Ausfallzeiten für Sorgearbeit können eigentlich gar nicht mehr aufgeholt werden. Und über die Rente braucht man da gar nicht reden. Also die Erziehungszeiten, die dann angerechnet werden, jedenfalls in dem Modell in Deutschland, das sind 3 Jahre, das reicht niemals aus, um das auszugleichen. Und hier in die Überlegung einzusteigen, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um Sorgearbeitende auch finanziell zu unterstützen und sozial abzusichern, ist eben nicht grundlegend falsch. Das würde ich per se erstmal unterstützen.
Ja, ich bin im selben Zwiespalt gefangen, weil ich denke, es ist auf der einen Seite endlich mal, also irgendwo ein Versuch, Care-Arbeit zu entgelten irgendwo, so, also wo wir ja schon lange sagen, es gehört eigentlich mehr, also wertgeschätzt, mehr als Arbeit auch anerkannt und entsprechend vielleicht sogar monetär entgolten. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch wieder dieses Jahr also eine Trennung von Mann und Frau, eine gewisse Abhängigkeit, die da vielleicht dann entsteht und hat halt eben auch schlechte Seiten, ja. Aber ich bin noch unsicher, wie ich
denke. Ja, also eine Frage, man könnte darüber nachdenken, ob man diese Herdprämie oder eben ja die bessere finanzielle Absicherung von Sorgearbeit eben flankiert mit Maßnahmen, die dafür sorgen, dass sie fairer aufgeteilt wird. Also zumindest dann in Heteropaarbeziehungen den Empfang der Herdprämie vielleicht auch so zu gestalten, dass er an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Höhe der Herdprämie zu berücksichtigen, sodass an der Stelle, wo jemand dann zu Hause bleibt, auch kein finanzieller Einkommensverlust ist. Und diesen Schritt gehen ja die meisten Diskussionen über die Herdprämie nicht. Da redet man ja dann über Summen, die sich eher so im Bereich von 400 bis 800 Euro im Monat bewegen. Und das sind die Summen, die Frauen in Teilzeit, in Minijobs oder so auch verdienen würden. Aber die ersetzen kein Vollzeitgehalt von einem Mann, der ja tendenziell auch noch ein bisschen mehr verdient. Also eine Herdprämie, die keine Geschlechterrollenverteilung reproduziert, müsste eine sein, die richtig tief in die Tasche greift und wo eben richtig viel Kohle dann rausgetan wird. Und mit 200-300 Euro ist es dann nicht getan. Also da müsste man dann über ein durchschnittliches Vollzeitgehalt zum Beispiel reden. Dann wäre da auch kein Nachteil darin, 2 Jahre zu Hause zu bleiben. Und das ist ja ein ganz wichtiges Argument in vielen Familien. Wir können uns das eigentlich nicht leisten finanziell, dass der Papa zu Hause bleibt, weil wir auf sein Einkommen angewiesen sind. Und dem könnte man dann mit einer entsprechend hohen Summe, diesem Argument, den Wind aus den Segeln nehmen.
In Bayern gab oder gibt es das ja auch noch, ne? Und das ist so ein lächerlich kleiner Betrag. So, guck mal, so ein Taschengeld für dich und dann hör auf, dich zu beschweren. So nehme ich das wahr oft in der Diskussion, ne? So, wir haben das ja gesehen, da kriegst du auch noch so ein bisschen was. Und das ist manifestiert ja noch mehr diese komischen klassischen Rollenverteilungen und ja, die Last für Frauen wird dann nicht weniger, weder finanziell noch emotional noch sonst irgendwie.
Und die Wertschätzung steigt eigentlich auch nur sehr, sehr geringfügig, weil es eben eine in diesem niedrigen Einkommensbereich oder bei diesen niedrigen Summen, wie du gesagt hast, Taschengeldcharakter hat und sich eben überhaupt nicht anfühlt wie eine gleichwertige Position.
Ich würde gleich doch mal eine Frage aus meinem Freundeskreis mit einwerfen, die entstanden ist, als ich den Equal Care Test verschickt habe, weil letztens wieder die Diskussion kam, mein Mann sagt, er macht ja mehr daheim, hallo. Dann habe ich diesen Test verschickt, der wurde dann auch gemacht und dann hat eine gesagt...
Warte, ja. der Test ist aus dem Buch, oder?
Nee, der gibt es schon länger, ne?
Achso, okay.
Genau, ja. Der Test, den gibt es schon seit 2019, der ist nicht im Buch, der ist frei verfügbar. Man kann sich den als PDF runterladen oder einfach auch online durchführen.
Verlinken wir, okay. Genau. Und eine Freundin hat gesagt, wenn ich damit komme, dann sagt mein Mann wieder, das kommt ja wieder von der Frau, da habt ihr wieder irgendwas erfunden. Da muss ja am Ende rauskommen, dass es euch schlechter geht. Und das ist für mich so ein Thema. Warum setzen wir uns immer damit auseinander und wie kriegen wir das dahin, dass auch Männer sich mit dem Thema auseinandersetzen? Ist natürlich beim Podcast, den jetzt auch wieder fast nur Frauen hören, schwierig. Dieser Test ist, finde ich, ein Instrument, dass man zumindest im Privaten, in der Partnerschaft sagt, so, jetzt setzen wir uns hin und befassen uns damit. Aber dann kommen solche Vorurteile wieder. Wie können wir das auflösen? Die Frage kam mit rein aus meinem privaten Umfeld.
Ja, wir können das nicht auflösen. Und immer wenn eine Situation entsteht, an der man eigentlich nichts verändern kann, muss man gucken, an welcher Stelle es überhaupt Potenziale gibt, etwas zu tun. Also die Herausforderungen an der Stelle haben mehrere Ebenen. Also zum einen ist das Thema, der Mental Load Test wurde von einer Frau erstellt. Da muss ja was rauskommen, bei dem wir schlechter dastehen. Finde ich ein interessantes Argument. Da würde ich dann mal zurückfragen, wenn man zum Beispiel an so Diagnosekataloge denkt, in der Psychologie zum Beispiel, von wem die dann erstellt wurden und wie männlich geprägt eigentlich alles ist, was Wissenschaft ist. Und sich Frauen eigentlich noch nie darüber beschwert haben, dass sie da, oder jetzt erst anfangen, sich darüber zu beschweren, dass sie da gar nicht vorkommen. Also das Interessante ist, dass man sich da über eine Verzerrung beschwert, die auf der anderen Seite Frauen seit Hunderten von Jahren im Grunde genommen betrifft. Aber selbstverständlich wurde dieser Test vielfach geprüft und vielfach durchgeführt. Und an der Verteilung der Sorgearbeit und wer wo sein Kreuzchen dann setzt, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Es ist einfach nur ja eine Auflistung von Aufgaben und insofern moralisch eigentlich vollkommen neutral. Also das wäre das Argument an der Stelle. Und die andere Herausforderung ist, dass es immer die Frauen sind, die dann mit der Veränderung kommen und die den Leidensdruck haben. Und auch das, ich habe das Stichwort schon gesagt, Leidensdruck ist eigentlich auch ein ganz normaler Prozess. Jemand, der unter einer bestimmten Situation leidet, hat einen Anreiz, diese Situation zu verändern und sucht eben dann auch nach Lösungen. Das würde ich erstmal nicht verurteilen. Was es dann schwierig macht, ist, wenn diese Impulse und diese Arbeit gar nicht auf offene Ohren stößt, Und die Frage entsteht, wie kann ich das denn jetzt irgendwie noch besser vermitteln? Und ich versuche diese Frage, ich versuche neutral zu bleiben, wenn ich diese Frage beantworte. Ich muss sie nämlich sehr, sehr oft beantworten, aber es ist ein bisschen schwierig. Also neutral, nicht die Frage zu beantworten, sondern an der Stelle neutral zu bleiben. Weil stellt euch mal vor, es kommt eine Freundin zu euch, eure beste Freundin, und sagt, hör mal, mir geht's hier nicht gut. Ich bin total überlastet oder ich fand das blöd, was du letzte Woche zu mir gesagt hast, oder ich würde mir wünschen, wenn wir uns häufiger sehen würden, können wir mal über dieses oder jenes reden. Es wäre toll, wenn ich von dir eine Unterstützung vielleicht bekommen könnte. Lass uns doch mal gucken, wie wir hier unsere Freundschaft umgestalten, oder in einer Wohngemeinschaft kann man sich das auch vorstellen, wenn eben ein Mitbewohner, Mitbewohnerin sagt, irgendwie stimmt hier was nicht, hier ist ein Ungleichgewicht entstanden, und jemand dann reagiert mit, nö, interessiert mich eigentlich nicht. Ist mir eigentlich jetzt nicht so, ist mir jetzt nicht so wichtig wie dir. Und das ist eine Form der Absage und des Beziehungsabbruchs tatsächlich an der Stelle, die was über die Beziehungsqualität aussagt, zum einen, aber die auch ganz viel darüber erzählt, wie diese Rollenverteilungen, wie tief sie verankert sind in unserer Gesellschaft, wie groß die Abwehr ist, dagegen an dieser Aufteilung auch was zu verändern. Und hier muss ich dann sagen, finde ich, dass Frauen eigentlich entlastet werden müssen, und sie müssen auch von der Verantwortung entlastet werden, diese faire Aufteilung der Care-Arbeit bei sich zu Hause durchzusetzen. Denn es gibt keine Kommunikationsmethode, es gibt keine Argumente und es gibt kein System, das so gut ist, jemanden von etwas zu überzeugen, woran die Person kein Interesse hat. Und hier immer weiter zu investieren und immer mehr zu versuchen. Und hier schicke ich dir noch einen Artikel, und hier habe ich noch bei Instagram so ein Reel gesehen, und ich erkläre es dir jetzt nochmal, und schau mal, hier erklärt es noch jemand nochmal anders, und hör doch da mal zu. Das immer wieder zu investieren, holt man sich immer wieder die Abfuhr, weil das Interesse nicht da ist. Und da würde ich dann empfehlen, es einfach irgendwann nicht mehr zu machen. Ich würde nichts empfehlen, oder ich würde nicht sagen, nach 10 Mal oder nach 20 Mal oder sowas ist dann der Punkt gekommen, wo man aufhören muss. Aber was ich auch in meinen Veranstaltungen und Workshops und Fortbildungen immer sage, ist, liebe Frauen, die ihr euch damit beschäftigt und die darunter leidet, ihr dürft irgendwann aufhören, euch zu bemühen. Ihr dürft einen Schritt zurücktreten und anerkennen, dass das, was ihr euch wünscht, in dieser Beziehung nicht stattfinden wird. Und von da aus weiterzuschauen, welche Möglichkeiten es gibt. Und da kommen dann andere Arten von Netzwerken vielleicht ins Spiel, Freundinnen, NachbarInnen, Großeltern, die eben nicht so ganz zu dieser heteronormativen Kleinfamilie gehören, Vater, Mutter, Kind so ungefähr, sondern die so ein bisschen außen stehen und die oft ganz schnell vernachlässigt werden. Wenn man so eine Beziehung kommt und wenn dann auch Kinder dazu kommen, dann igelt man sich schnell ein, auch aus Kapazitäts- und Zeitgründen. Nicht nur, weil man denkt, das ist das Schönste der Welt, sondern eben, weil Kapazitäten begrenzt sind. Und hier würde ich immer dazu anregen, den Blick wieder so ein Stück zu weiten und zu gucken, was sind die Dinge, die ich in meiner Beziehung vielleicht nicht erreichen kann, und wie kann ich trotzdem mein Leben so gestalten, dass es für mich einigermaßen funktioniert. Wie kann ich andere Menschen mit einbeziehen und dabei dann eben auch investieren? Also die Investitionen, die vorher in die Partnerschaft gegangen sind, mit dem Versuch, ihn zu überzeugen, was anders zu machen, die könnten dann anders gerichtet sein. Und es braucht ja oft im Alltag tatsächlich ein bewusstes sich Mühe geben, Beziehungen zu führen und sich zu sehen und Zeit zu verbringen und irgendwo hinzufahren und gerade mit Kindern, dass Kinder auch andere Erwachsene kennenlernen, die dann mal irgendwann auf sie aufpassen können, um da eine Entlastung zu kriegen. Das sind auch Investitionen. Und so würde ich empfehlen, sich zu überlegen, wann ist mein Punkt, wo ich nicht mehr in dieses schwarze Loch reinpumpe, sondern gucke, wo das, was ich aussähe, auf fruchtbaren Boden fällt, damit hier was Neues wachsen kann. Und die Partnerschaft, die dann nicht gleichberechtigt stattfindet, erfährt an der Stelle eine gewisse Entwertung, oder sie wird ein bisschen weniger relevant für den Alltag und andere Menschen werden dafür relevanter. Und das kann der erste Schritt auf einem Trennungsprozess sein. Das ist durchaus möglich, denn wenn man sich überlegt, ich fokussiere jetzt die Erfüllung meiner Bedürfnisse nicht mehr auf den Partner, sondern versuche das woanders für mich zu kriegen, dann ist irgendwann die Frage, welche Rolle der Partner noch spielen soll, wenn man eben sich das, was man so braucht, woanders sucht und auch das Familienleben so organisiert, dass eigentlich eine starke Unabhängigkeit entsteht. Und das führt dann zu neuen Fragen. Es kann aber eben auch sein, dass über diesen Prozess eine neuer Spielraum für das eigene Leben entsteht, wo dann vielleicht auch irgendwann der Partner guckt und sagt, was passiert denn hier eigentlich? Hier passiert irgendwas anderes. Vielleicht habe ich ja auch Lust, da mitzugehen. Darauf sollte man aber nicht unbedingt setzen, weil das ist natürlich nicht garantiert, dass das passieren wird. Das kann aber passieren. Ne? Und das Ziel ist eben, ohne zu sagen, ja, dann trenne dich, dann ist doch eh alles egal, sondern das Ziel ist zu schauen, ja, wie kann eben innerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen, und das hat ja auch ganz oft finanzielle Probleme, Wohnen ist ja auch ein Riesenthema, wo soll man denn wohnen, wenn man sich trennt, wie soll man das finanzieren, Zeit. Also das geht nicht immer, aber das ist so ein Schritt in eine Richtung, die wieder mehr Selbstbestimmung und mehr Unabhängigkeit dann enthält. Ja, und das ist ein Prozess. Also das sind, muss man dann gucken, in welchem Tempo man den gehen möchte. Und es hat eben, darüber schreibe ich auch viel im Buch, es hat viel damit zu tun, auch eigene Rollenideale zu reflektieren und darüber nachzudenken, was bedeutet denn diese Kleinfamilie für mich, diese Beziehung, wie geladen ist das eigentlich mit Werten, mit Ansprüchen an mich, an andere, woher kommt das eigentlich und entspricht das dem, wie ich auch leben möchte, passt das eigentlich zu mir und über diese Reflexion kann auch ein neues Selbstbewusstsein entstehen, auch neue Wege zu gehen. Also Mama für Sorge, also auch für sich selbst zu sorgen, denn das hat ja ganz viel auch mit Abgrenzung zu tun, Abgrenzung von Verantwortungsgefühlen. Ich muss immer alles machen, ich bin immer für alles zuständig. Wenn ich nicht mache, macht es keiner, ich mache es am besten und so weiter. Hier zu einer Abgrenzung zu kommen und vielleicht auch zu sagen, ja, okay, ist auch, wenn die Kinder zweimal die Woche suboptimal betreut sind, ist das auch okay. Für mich als Mutter hängt da nicht mein Selbstbild dran, sondern ich mache meine Werte an anderen Aspekten fest. Und gut, dann werden sie halt bei der Oma oder beim Onkel bestochen mit Süßigkeiten. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Das ist was, wo man Abstriche macht, wo man sich selber die Erlaubnis wieder gibt. Das ist so dieses Erlaubnis-Geben-Thema. Ich muss nicht perfekt sein. Das Leben meiner Kinder muss nicht perfekt sein. Also so, 80% sind total ausreichend für ein gutes Leben. Und auch Vertrauen zu entwickeln natürlich in die Kinder selber, dass sie auch mit suboptimalen Situationen umgehen können. Ich spreche natürlich jetzt nicht von Verwandten oder Eltern, die gewalttätig sind oder die vernachlässigen, sondern die natürlich vielleicht nicht super empathisch auf jedes Weinen reagieren. Oder auch manchmal sagen, jetzt beruhig dich doch mal bitte. So, also damit dann ein Vertrauen zu entwickeln, genau, was da geht, was da nicht geht, für sich auch Prioritäten zu setzen und sich so ein bisschen aus der Alleinverantwortung für alles zurückzuziehen, um wieder Verantwortung auch für sich und die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Präferenzen übernehmen zu können.
Du nickst so, als möchtest du was sagen, Michelle.
Das ist eine sehr lange Antwort.
Ja, die arbeitet.
Ja, und da hätten an vielen Stellen weitere Fragen weggehen können. Nein, aber jetzt sind wir schon im Buch drin und da hast du ja diese ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt so rund um das Thema auch teilweise geschaffen wurden, wie eben Mental Load, Equal Care, Care-Arbeit, Maternal Gatekeeping, so alles mal ein bisschen aufgedröselt, was ich glaube ich auch mal nochmal eine gute Übersicht ist, oder? Dass man so und in diesen vielen Begrifflichkeiten sich mal nochmal ein bisschen auskennt und ein bisschen durchsortiert hat und da wäre die Bitte gewesen, ob du vielleicht gerade für unsere HörerInnen nochmal so klar machen kannst oder in Kurzform darlegen kannst, wie es um unsere Care-Krise denn gerade so bestellt ist und was da so eine Rolle spielt.
Ja, das, was als Care-Krise bezeichnet wird, ist die mangelnde Wertschätzung von Sorgearbeit. Also Sorgearbeit und Care-Arbeit bedeutet das Gleiche. Sich sorgen hat nur nicht so ganz den gleichen Sinn. Im Englischen der Begriff Care umfasst eben das ganze Kümmern. Also nicht nur sich Sorgen machen und fürsorgen, sondern sich kümmern und hat so ein bisschen einen umfassenderen Charakter. Deswegen wird gerne auch der Begriff der Care-Arbeit benutzt für diesen Zusammenhang, weil er ein bisschen breiter ist. Wir haben die Care-Krise auf verschiedenen Ebenen. Wir erleben die Care-Krise zum einen in unseren privaten Beziehungen durch diese Themen wie Mental Load, also wo man merkt, die kognitive Belastung der Mütter ist zu groß. Viele haben Burnout-Symptome, die Müttergenesungswerke sind über Monate im Voraus ausgebucht. Es gibt eine ganz, ganz starke psychische Belastung. Und das kann man auch zurückführen, also so ein Stück weit auf die Emanzipation, auf die letzte Frauenbewegung, bei der es ja sehr stark darum ging, dass Frauen am Arbeitsmarkt teilhaben können und gleichwertig auch teilhaben dürfen. Und ganz früher wollte ich gerade sagen, aber es ist gar nicht so lange her, bis in die 70er Jahre hinein war es ja noch so, dass die Frauen ihre Partner um Erlaubnis bitten mussten, um Lohnarbeiten gehen zu können. Und man kann sich vorstellen, was die gesagt haben, wenn er die Frau gefragt hat, kann ich vielleicht hier als Sekretärin noch arbeiten? Dann haben die gesagt, na ja, wenn das Haus sauber ist, wenn da abends was auf dem Tisch steht, wenn die Kinder gut in der Schule sind, boah, okay, ne? Wenn ihr noch ein bisschen Zeit bleibt, dann mach doch. Sodass dadurch so ein ganz großer Anreiz entstanden ist, auch diese ganze Sorgearbeit leicht aussehen zu lassen, im Verborgenen stattfinden zu lassen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Also so ein bisschen wenigstens. Und nun ist es aber im Laufe der Zeit so gewesen, dass die Reallöhne sind gesunken seit den 80ern im deutschsprachigen Raum. Und gleichzeitig ist also der Erwerbsdruck auf die Frauen gestiegen. Also erst haben die Frauen darum gekämpft, mitzuarbeiten und dann war es gar nicht mehr so optional, ob sie überhaupt mit auch arbeiten gehen. Ja, weil also man braucht eben das Geld für die ganze Familie. Es geht gar nicht, wenn nur ein Elternteil arbeitet. Dieser Familienlohn, wie das früher hieß, das gibt es fast gar nicht mehr. Also dass so ein Gehalt dann auch wirklich reicht, um 4 Leute in der Großstadt mit solchen Mieten eben und über den Monat zu bringen. Und hier haben wir etwas erlebt, wo die Arbeitsbelastung der Frauen kontinuierlich gestiegen ist. Also dadurch, dass sie mit auf dem Arbeitsmarkt waren und aber eben die Care-Arbeit zu Hause auch noch hatten, ist es immer mehr geworden, immer mehr und immer mehr. Und da sind wir eben jetzt an diesem Punkt, wo diese Überlastung ganz, ganz deutlich zu spüren ist. Und dass wir jetzt über Begriffe reden, wie Mental Load, also einen Namen für diese Organisationsarbeit haben, dass wir auch Sorgearbeit viel stärker thematisieren. Das ist im Grunde genommen ein Symptom von dieser Überlastung. Daran können wir erkennen. Ja, also eine Zeit lang war es so unter der Oberfläche und jetzt bricht es heraus. Das ist ein Teil der Care-Krise. Die Care-Krise auf der anderen Seite ist eine, die mit der professionellen Care-Arbeit zu tun hat, also Menschen, die für Sorgearbeit, Sorgeaufgaben bezahlt werden. Das sind Pflegeaufgaben, erzieherische Aufgaben, also pädagogische Fachkräfte, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, das alles sind Sorgeaufgaben, die bezahlt werden. Und dies sind Berufe, die sehr schlecht bezahlt werden und in denen auch die Arbeitsbedingungen über die letzten Jahrzehnte immer und immer schlechter geworden sind. Also durch wirtschaftlichen Druck, zum Beispiel in Krankenhäusern, sind Stellen reduziert worden. Dadurch steigt dann der Arbeitsdruck auf die Beschäftigten. Wenn mal jemand ausfällt und krank ist, müssen die anderen das alles auffangen, was dann viel zu viel wird. Der nächste wird krank. Also es ist ein Arbeiten, ein Lohnarbeiten am Limit und in den Kitas und in den Schulen. Ich hatte gestern die Zahlen nochmal rausgesucht. Also bis 2030 fehlen in Deutschland 68.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die müssten eigentlich jetzt angefangen werden auszubilden. Ne? Aber es gibt keine Initiativen, die dafür sorgen, dass dieser Beruf besser wird. Und ja, es ist dann ja ein Teufelskreis und ein sich selbst verstärkender Prozess. Je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto mehr Leute verlassen den Job, desto weniger attraktiv wird natürlich auch so ein Studium oder so eine Ausbildung. Und bei den ErzieherInnen ist es ja sehr, sehr ähnlich. Mhm. Die Gruppengrößen in den Kitas werden verstärkt, gleichzeitig die Stundenzahl erhöht und so weiter. Also es gibt ganz viele Aspekte, die da zu einer großen Überlastung führen. Über der Überschrift Wirtschaft, sagen wir das mal so. Ne? Also der irgendwo müssen wir wirtschaftlich arbeiten, wir können uns das nicht leisten. Und das wiederum spiegelt wieder eine Geringschätzung dieser Aufgaben in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, wo eben alles andere wichtiger ist als diese Sorgetätigkeiten, die ja dann oft von Frauen auch für kein oder wenig Geld übernommen werden. Und wir wissen ja auch, wie es ist, dass, oder bei Corona war es ja dann auch so, als Schulen geschlossen waren, Kitas geschlossen waren, es waren dann die Frauen, die zu Hause geblieben sind und dort diese ausgefallene professionelle Sorgearbeit privat wieder übernommen haben und eingesprungen sind. Und das sind dann so Bereiche, wo sich die Care-Krisen die Hand geben. Ne? Also die Überlastung der Mütter, der Frauen wird auch dadurch stärker, dass die Care-Infrastruktur schlechter geworden ist, dass ja viele Kitas regelmäßig früher schließen, was eben auch eine Erwerbsarbeit, eine Vollzeiterwerbstätigkeit an vielen Stellen unmöglich macht und eben die Überlastung der Frauen noch weiter fördert. Ja, das ist die Care-Krise, die auch durch den demografischen Wandel nochmal verschärft wird. Denn wir reden jetzt viel über Kinder und euer Podcast heißt auch Mama-Fürsorge. Aber die Mama-Fürsorge oder Eltern-Fürsorge in die andere Richtung, nämlich die davorherige Generation, die spielt ja auch eine Rolle. Und die meisten Menschen mit Pflegebedarf werden zu Hause versorgt, weil Pflegeplätze auch einfach unfassbar teuer sind. Nicht zu teuer. Eigentlich sind sie viel zu billig, weil die Leute, die da arbeiten, auch viel zu preiswert arbeiten. Aber für so eine ganz normale Person kann man 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat nicht ja einfach mal so aufbringen. Die Leute werden also zu Hause gepflegt und da entsteht dann wiederum der Druck. Also wie kann man die Menschen gut versorgen und zugleich einer Erwerbsarbeit nachgehen, damit dann die eigene Rente auch sicher bleibt. Also das sind so die Aspekte der Care-Krise, die so miteinander verwoben sind, der privaten und der professionellen.
Ich erlebe das auch gerade in meinem Umfeld, dass es jetzt so losgeht, die Kinder werden ein bisschen älter, die Großeltern werden älter und man hat jetzt nochmal eine Belastung obendrauf, weil die Kinder sind ja trotzdem noch da, aber jetzt muss man sich auch um ganz viele Sachen, sei es Pflege oder einfach da schon mehr sich mit einbringen, einfach mehr für die eigenen Eltern tun, was ja eigentlich schön ist, aber einfach nicht mehr zu stemmen. Ne? Also wir möchten ja auch für unsere Eltern irgendwie da sein, aber die Ressourcen geben es nicht mehr her in der aktuellen Situation, finde ich. Und das merke ich wirklich ganz nah im Moment, wie schwierig das ist, sich da noch mal ein Stück mehr zu zerreißen.
Ja, und das ist das, was ich dann auch als moralisches Dilemma bezeichne im Buch, in das Frauen dann gebracht werden, wie du es beschreibst. Man möchte ja, oder man spürt auch die Notwendigkeit, ja, menschenwürdig mit anderen Leuten umzugehen. Das ist ja gar nicht optional. Das ist ja, das müssen wir ja machen. Also wenn wir als Gesellschaft gewisse Werte aufrechterhalten wollen, dann müssen wir uns doch einigermaßen vernünftig um die Menschen kümmern, die sich nicht um sich selber kümmern können. Und dieser Druck, dieses moralischen Anspruchs führt dann eben in dieses Dilemma, wo Frauen sich noch stärker selber ausbeuten, um auf der anderen Seite ja auch die moralischen Werte, von denen dann aber alle profitieren, ne? Nicht nur die Frauen, sondern das ist ja was, was man produziert dadurch, wovon die ganze Gesellschaft profitiert.
Es fühlt sich alternativlos an. Ich kann ja jetzt nicht meine moralischen Werte über den Haufen schmeißen und mich nicht kümmern. Und das geht ja nicht. Was ist denn die Alternative, oder? Wie schaut das? Also, es gibt sie ja gar nicht.
Die Alternative wäre ein massiver Werteverfall. Also, wir müssten wirklich so richtig unsere Ansprüche runterschrauben an das, wie wir mit Menschen umgehen. Und das kann eigentlich niemand so richtig wollen. Also, das, ja.
Das widerspricht ja der Menschlichkeit so. Also, das
ist genau. Es widerspricht der Menschlichkeit. Und nichtsdestotrotz kann man auch hier erkennen, dass bei diesem Verantwortungsgefühl es Unterschiede gibt. Also, wie sehr Männer und Frauen sich verantwortlich fühlen. Also, es ist sehr viel, dass Frauen sehr viel mehr dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung tragen, diese moralischen Werte aufrechtzuerhalten und es Männern oder Söhnen leichter fällt zu sagen, nee, ich kümmere mich tatsächlich nicht. Ich halte das hier nicht aufrecht. Aber das nur als Nebenbemerkung.
Michelle hatte schon am Anfang, ja, sorry.
Vielleicht aber auch mit diesem Ausruhen darauf, mit dieser, also vielleicht ist auch eine gewisse Sicherheit da, dass es ja diese andere Personengruppe, Frauen mehrheitlich gibt, die genau das ja nicht können. Ich kann mich schon besser rausnehmen als Mann, wenn ich weiß, wenn ich mich nicht kümmere, macht's meine Frau.
Genau, also das gibt es, wenn man darauf denke ich, wird auch bewusst oder unbewusst ganz viel gesetzt, ne, dass man eben weiß, wird schon laufen, wird schon irgendwie gehen. Und auf der anderen Seite kommt dazu, haben wir auch schon drüber geredet, dass das Einkommen von Männern wesentlich höher ist, sodass auch dort die Fähigkeit, die Sachen auszulagern und vielleicht jemanden dafür zu bezahlen, stärker vorhanden ist. Also dieses Denken, naja, wenn ich will es halt nicht machen, ich habe keine Lust, wie auch immer, keine Zeit, ich bezahle lieber jemanden, der das macht. Diese Wahl existiert dann nicht, wenn man nicht über die finanziellen Ressourcen verfügt, diese Wahl zu treffen.
Und ich finde, oftmals, wenn man Care-Arbeit auslagert und dafür bezahlt, fehlt sie an anderer Stelle. Gucke ich in die Pflege, wurde mir letztens auch empfohlen, gucken Sie doch mal, ob da nicht eine Pflegekraft aus dem Osten dann kommen kann. Ne? Und es wird genutzt, weil die kann man sich privat leisten dann. Aber was fehlt denn dann da? Was fehlt denn in Ihrer Familie? Da fehlt ja dann auch jemand, der da wäre, der das Fürsorge leisten kann. Also das geht ja dann über die eigene Familie hinaus und übers Land hinaus. Und das ist so ein Riesending, ja. Da dachte ich mir auch, ja, aber es wird empfohlen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt oftmals momentan.
Genau, und da sieht man dann, wie quasi diese Ausbeutungsketten funktionieren. Also diejenigen, die noch weniger Macht haben, die noch weiter unten stehen, denen es noch schlechter gibt, auf deren Kosten löst man dann quasi die eigenen Probleme und Herausforderungen. Das ist total problematisch, total problematisch.
Michelle hat vorhin schon politisch angefangen. Wir sind aktuell einfach in einer Lage, in der sich so ein Patriarchat verfestigt, in dem alte Familienkonzepte wieder salonfähiger werden, in dem toxische Männlichkeit eine Rolle spielt, veraltete Geschlechterrollen wieder propagiert werden. Was wünschst du dir denn? um ein bisschen positiv rauszugehen, wo könnte man ansetzen, wo könnte man was ändern, wenn wir jetzt nicht von der, ja, sag ich mal, nur der Partnerschaft oder dem eigenen Aufteilung der Fürsorge sprechen, sondern weiterdenken, eben diese ganze große Sache mit in den Blick nehmen.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass es gelingt, und dafür arbeite ich ja auch, Sorgearbeitenden ein größeres Selbstbewusstsein zu verschaffen für die Relevanz ihrer Arbeit und aber auch für die Rechte, die ihnen genauso zustehen wie allen anderen oder zustehen sollten, denn häufig ist das nicht der Fall. Und das wäre mein großes Anliegen und mein großer Wunsch, dass sich in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür verfestigt, dass Sorgearbeit genauso wichtig ist wie Lohnarbeit für das Gelingen von Wirtschaft, von allem, was wir hier so unternehmen wollen. Und ja, mein Traum wäre, dass auch Sorgearbeitende dafür irgendwann auf die Straße gehen und sagen, das sind unsere Rechte, und dass sie eben das Selbstbewusstsein dafür entwickeln oder genug Selbstbewusstsein dafür haben, fordernd aufzutreten. Denn so diese Abwertung der Sorgearbeit, dass man sie auch nicht bezahlt und so weiter, das führt ja auch dazu, dass man das Gefühl hat, sie ist weniger wert, sie ist nicht so wichtig und so weiter. Und diesen Paradigmenwechsel, das wäre ein absoluter Traum, wenn der auch aus den Menschen selbst herauskommen würde, wenn es gelänge, Menschen so zu bestärken, dass sie anfangen, ihre Rechte als Sorgearbeitende lautstark einzufordern. Das wäre ein großer, großer Meilenstein auf diesem Weg.
Sehr cool, danke, danke. Bevor wir jetzt nur so politisch und global gesprochen haben, würde ich gerne noch eben auch den HörerInnen erzählen, dass du ganz viele praktische Hilfestellungen im Buch hast, also wie man es jetzt auf der individuellen Ebene mit in der Partnerschaft und in der Elternschaft angehen kann, das Thema, dass wie man für mehr Gerechtigkeit in der Care-Arbeit dort sorgen kann. Also eben wer jetzt in seinem kleinen Kosmos was ändern will, weil das ist ja häufig der Punkt, an dem wir eher mal ansetzen können, zumindest für uns Wege zu finden, die dann in weiterer Folge vielleicht auch eben in die nächste Generation oder ins Umfeld schwappen und einen Stein anstoßen. Aber eben, das hast du ganz viele auch individuelle Lösungen im Buch oder Hilfestellungen. Und damit jeder ein kleines Takeaway nach dem Auflegen oder Ausmachen des Podcasts hat, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht noch eine so eine Hilfestellung, so eine Idee oder so eine Übung oder was da drin ist, so mitgeben kannst, die man vielleicht mal ausprobieren mag.
Ja, das ist das Schöne, wie du das auch schon gerade beschrieben hast, dass es nicht nur um die globalen Lösungen geht, sondern dass man eben von oben und von unten gleichzeitig arbeiten kann, um sich dann zu treffen und gemeinsam quasi sozusagen was zu verändern, sowohl die Strukturen als auch das Individuelle. Und es ist ein bisschen schwierig, jetzt so einen Tipp rauszuziehen, denn es gibt ja so viele Ebenen. Also zum einen finde ich als ganz spannende Überlegung, in der eigenen Familie zu gucken, vor allem wenn man Söhne hat, und mal bei sich zu reflektieren, behandle ich eigentlich meine Kinder wirklich gleich und rede ich gleichermaßen mit den Kindern über Gefühle zum Beispiel, beziehe ich sie ein in Sorgeaufgaben, wie zum Beispiel auch Geschenke auszusuchen für jemanden, also sich Gedanken zu machen, was mag jemand, sie zu animieren, ihre Freunde zu fragen, welche Lieblingsfarbe sie haben oder welche Spielzeuge sie mögen, und so ganz viel von dieser Beziehungsarbeit, die bei Mädchen sehr viel stärker automatisch stattfindet, auch auf die Jungs zu übertragen. Das finde ich einen ganz, 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 ganz spannenden Impuls. Und für die Erwachsenen im Bereich der Sorgearbeit mal zu überlegen, vielleicht auch mit dem Mental Load Test oder dem Equal Care Test, was sind denn so ganz typische Frauenaufgaben, die ich als Mutter mache, und was sind typische Männeraufgaben, die mein Mann als Vater macht? Und davon eine auszusuchen jeweils und die zu tauschen für ein halbes Jahr und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal eins von diesen super geschlechtlich konnotierten Sachen, die nehmen wir jetzt mal raus und dann tauschen wir das. Und die ganze, inklusive der Verantwortlichkeit natürlich für die Durchführung, muss man dann so ein bisschen vielleicht auch verhandeln, was das alles beinhaltet, diese Aufgabe durchzuführen. Aber einmal sowas tauschen und zu gucken, was passiert und wie man damit umgeht, wie sich das vielleicht auch anfühlt in einem Bereich, in dem man sonst nicht unterwegs ist, so einen Kompetenzrückstand zu haben, vielleicht auch noch nicht so genau zu wissen, wie das jetzt geht. Und da mal so ein bisschen quasi reinzuschnuppern, ja, um dann Kompetenzen zu erwerben, die das Ganze dann ein bisschen gleichberechtigter machen.
Finde ich eine sehr coole Idee.
Überlegst du auch schon, was du tauschen könntest, Michelle? Bei mir hat es gerade schon gerattert.
Ich habe tatsächlich gerade überlegt, aber mir fällt jetzt gerade gar keine weiblich konnotierte, also bei uns ja, also das Erste, was mir eingefallen war, war Kochen. Aber das macht mein Mann schon so viel. Also das passt schon gut. Und dann war das Nächste gleich Technik. Da bin ich aber selber eigentlich auch relativ fit. Also okay, ich muss noch überlegen, ob wir sowas wirklich haben. Aber sonst
haben wir noch
ganz viele andere Ideen.
Also genau. Bei uns wäre das auf jeden Fall, also so, ich bin bei uns noch so richtig klassisch für diese ganzen Kinderkleidungssachen zuständig. Mhm. Also das wäre sowas, das ist so richtig schön weiblich konnotiert und ist auch eine wahnsinnig umfangreiche Aufgabe. Aber die Frage wäre natürlich genau, was ich auf der anderen Seite dann von meinem Partner übernehmen könnte. Mhm. Also der macht die Fahrräder. Vielleicht wäre das was, wo ich auch wirklich mir noch keine Mühe gegeben habe, mich kompetent zu machen, ehrlich gesagt. Was so Schlauch reparieren,
ja, stimmt, ja.
Erneuern oder sowas angeht. Vielleicht wäre das für uns was
bei mir ist die Haustechnik, glaube ich. Also so Reparaturen im Haus und solche Sachen ist bei uns noch sehr klassisch. Und da kenne ich mich wirklich auch gar nicht aus. Da könnte ich auch wirklich was dabei lernen.
Ja, also da sich mal zu trauen, vielleicht für einen begrenzten Zeitraum aus dieser Effizienzfalle mal auszutreten und sich gemeinschaftlich quasi auf einen neuen Pfad zu begeben.
Ja, das ist eben
eine Frage und
eine Chance.
Ja, stimmt. Wir verlosen ja immer unter unseren Steady-Unterstützern das Buch unseres Gastes, unserer Gästin. Und da wäre es cool zu wissen, wenn ihr da mitmachen wollt, welche Aufgaben würdet ihr tauschen? Würde uns interessieren, können wir dann auch gern teilen, weil das spannend
genau.
ist.
Genau, können wir ein bisschen sammeln. Ja, sehr cool. Ja. Genau. So, die Katharina hat es schon verraten. Wir verlosen wieder ein Exemplar. Wenn man von dir mehr lesen möchte, wo findet man dich? Sag nochmal, wie das Buch heißt, wo man dich findet, wo man dir folgen kann vielleicht auch. Oder genau, einfach so, wer noch mehr wissen möchte über dich.
Ja, das Buch heißt Fürsorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Und das gibt es einfach im Handel, kann man überall bestellen. Und im Alltag bin ich vor allem auf Instagram aktiv. Mein Handle ist jo.lücke mit UE, eigentlich auch relativ leicht zu finden.
Ja.
Genau, und ich habe eine Webseite, wo ich meine Vorträge, Workshops und Fortbildungen anbiete. Also falls es da Interesse gibt im Bereich der gendersensiblen Pädagogik, gendersensible Therapie und Beratung. Das ist jetzt ganz neu. Und natürlich mit Betroffenen zu arbeiten im Bereich Mental Load und mehr faire Verteilung der Sorgearbeit in der Familie.
Sehr cool. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für deine wichtige Arbeit, deine Zeit, dass du hier warst und uns Einblicke in dieses Thema gegeben hast. Und genau, wünschen weiterhin viel Erfolg bei deinen Bemühungen, etwas am System zu rütteln.
Ganz herzlichen Dank euch.
Dankeschön. Ciao.
Ciao. Tschüss.